Garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Abpfiff heisst am Mittwoch für die Frauen an der Europameisterschaft im Fußball. Im Vorfeld ist die EM in der Schweiz von einem skurrilen Trainingsspiel überschattet worden. Wie steht es generell um einen Frauensport? Ist die Gleichstellung erreicht oder ist das überhaupt nicht möglich? Das diskutieren wir in einer neuen Folge Nebelspalterinnen. Bevor das Frauen-EM so richtig losgegangen ist, hat es schon die ersten grossen negativen Schlagzeilen gegeben wegen einem Trainingsspiel. Gami, kannst du uns aufklären, was passiert ist?
Die Schweizer Frauen-Nazi, die hat gegen die U15 vom FC Luzern gespielt. Es ist darum gegangen, dass man solche Spieltaktiken hat wollen ausprobieren. Und das Resultat war, dass man 1-7 gegen die jungen Burschen verloren hat. Jetzt das Resultat und dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat, das hat man seitens Fußballverband natürlich nicht veröffentlicht. Publik ist es worden durch TikTok-Videos von dem Spiel, die aufgeladen worden sind. Und dann hat das natürlich zu einer riesigen Reaktion geführt. Einerseits durch ganz, ganz viele negative Kommentare, besonders von Männern gegenüber dem Spiel, aber auch in dem Sinn von Frauen oder Experten, die das verteidigt haben, dass das Resultat eben gar nicht so ausschlaggebend ist. Es geht um etwas anderes in einem Testspiel. Aber es hat sogar medial weltweit Schlagzeilen gemacht. Das hat mich überrascht, dass das passiert ist. Aber man kann sagen, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt, dass man kurz vor dieser Frauen-EM, dass das die Schlagzeilen sind. Wie ist es dir gegangen, wo du das das erste Mal gelesen hast?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch aus den Social Media entnommen und bin zuerst gar nicht rausgekommen, um was es jetzt geht. Bis mir in den Sinn kam, ah ja, stimmt, es ist ja Frauen-EM. Und klar, im ersten Moment denkst du so, oh, 1-7 ist schon noch viel. Aber du musst dir auch mal überlegen, ich bin eine grosse Verfechterin davon, dass es einfach körperliche, biologische Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, die sich halt vor allem im Sport bemerkbar machen. Und ich finde es eigentlich richtig und wichtig, dass das ausgekommen ist, weil es nicht heisst, dass die Spielerinnen schlecht sind, sondern dass es einfach tatsächlich Unterschiede gibt. Weil die sogenannten selbsternannten Feministinnen haben ja häufig uns weismachen, dass das nicht stimmt, dass wir alle gleich sind und alle alles können. Und sie jetzt eben zeigt, nein, es gibt Unterschiede, die aber nicht wirklich schlecht sind und wir jetzt endlich mal sachlich darüber können diskutieren.
Einen spannenden Ansatz habe ich gefunden, wo SRF verfolgt hat. Ich unterstelle Ihnen jetzt mal nicht, dass es war, um diese Schlagzeilen zu kontern. Aber man hat ein Experiment gemacht in der Sendung Einstein. Und zwar geht es darum, dass man sagt, Frauen shooten ja unter den gleichen Bedingungen wie Männer. Also die Bedingungen, die Frauen haben, die sind für Männer gemacht. Die gleiche Platzgröße, die gleiche Goal, die gleiche Spiellänge. Und in einem Experiment hat man jetzt das Fußballfeld, das Goal und auch den Ball verändert und junge Männer gegeneinander spielen lassen unter diesen Bedingungen, um zu zeigen, wie es eigentlich ist für die Frauen, unter Männerbedingungen zu spielen, dass jetzt Männer sozusagen unter den gleichen erschwerten Bedingungen spielen. Und dann hat man zum Beispiel das Feld grösser gemacht. Also es ist nicht nur 105 Meter lang wie normalerweise, sondern dann 132 Meter. Das Goal war plötzlich 2,70 Meter hoch und nicht mehr 2,40 Meter. Und auch der Ball ist grösser und schwerer geworden. Und was man gesehen hat, auch die sportlichen jungen Männer haben zu kämpfen gehabt. Wie hast du so ein bisschen das Experiment wahrgenommen?
Ich habe das auch geschaut und ich muss sagen, das war, glaube ich, mal etwas Sinnvolles vom SRF, weil man wirklich können zeigen konnte, hey, unter welchen Voraussetzungen spielen eigentlich die Frauen den gleichen Sport wie die Männer. Und was ich lustig fand, ist die Reaktion von diesen jungen Männern, die gesagt haben, wow, ist schon noch krass, was die Frauen müssen leisten. Und ich glaube, das war ein wichtiger Anstoss für die Diskussion. Wie hast du das gesehen?
Ich finde es absolut ein gutes Experiment und es zeigt das, was das grundlegende Problem ist. Frauen haben andere biologische Voraussetzungen als Männer. Und das ist im Sport so oder so einfach gegeben, weil Sport basiert ja auf Ausdauer, es basiert auf Muskelkraft, die Schnelligkeit ist wichtig und die Unterschiede, die machen sich halt mit dem Geschlecht einfach bemerkbar. Spätestens dann, wenn ja Pubertät kommt, dann sieht man auch den Unterschied. Es ist ja auch so, dass man dann, ich glaube, ab der U14 bei den Frauen, zum Beispiel im Fußball, dass man dann eben nicht mehr mit den Männern spielt, weil es einfach nicht mehr geht. Und irgendwo einfach bewundernswert, dass wir jetzt können die Diskussion führen über die biologischen Unterschiede, wo man ja uns wirklich versucht hat, weiss zu machen, dass es die gar nicht gibt in der letzten Zeit. Und ich bin auch ein bisschen Recherchen machen. Wie sieht es denn aus mit Frauen und Männern, weißt du, die im Sport gegeneinander antreten sind? Und mir ist ein Spiel aufgefallen, und zwar von der Serena und der Venus Williams. Ich meine, Tennis-Ikone. Man kann es nicht anders sagen. Die haben gegen die Nummer 203 von den Männern gespielt und beide ihre Match verloren. Und ich glaube, niemand von uns würde sagen, das sind schlechte Tennisspielerinnen.
Absolut. Sie sind ja Spitzensportlerinnen und die Besten in diesem Sport. Aber man muss es eben trennen voneinander zwischen Mann und Frau, weil einfach die Voraussetzungen anders sind. Und ich finde genau so Beispiele sind wichtig zum aufzeigen, hey, es ist nicht schlechter, es ist einfach anders, es sind andere Bedingungen. Und hier genau das Gleiche, oder? Darum finde ich es gut, dass man das aufzeigen kann, aber dass man dann, das finde ich nämlich auch schwach, die Reaktionen, dass man dann sagt, Frauenfußball ist halt schlechter, nein, es ist nicht schlechter, es ist einfach anders.
Die biologischen Voraussetzungen sind anders. Und darum haben wir uns ja ein bisschen auf die Suche gemacht, gibt es denn Sportarten, wo es keine Geschlechtertrennung gibt, in dem Sinn, wo es nicht darauf ankommt, Frauen und Männer. Und praktisch haben wir nichts gefunden. Es gibt in vielen Sportarten einfach eine gemischte Kategorie. Ja. Aber, Steffi, du kannst ja stolz sein, es gibt eine Sportart, dort spielt es keine Rolle.
Genau, ich habe mich da mal ein bisschen vertieft und wie du hast gesagt, oder du hast überall die Mixed Teams, sei das im Tennis, im Fechten, im Segeln, im Schwimmen. Aber so der richtige geschlechtsneutrale Sport gibt es genau einen. Das ist der Reitsport, also ich bewege mich da in einer Vorreiterrolle. Das ist der schlechteste Wortschwitz vor einem Jahr. Genau, weil dort kommt es natürlich nicht auf die Ausdauer drauf an, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit der Leute drauf an und nicht auf die Kraft. Weil das ist natürlich sehr ein strategischer Sport. Dann kommt es auf das Ross drauf an, wie gut bist du teamfähig, was hat das Ross für einen Charakter, wo sind die Stärken und Schwächen dort. Und dort ist regelmässig, gewinnt auf Olympia-Ebene, oder ist das gemischt? Eine Frau oder ein Mann. Das ist wirklich nicht von dem abhängig. Und das finde ich eigentlich noch interessant, weil ich bin auch noch schauen, oder? Selbst Schach ist ein Sport, der getrennt wird. Es gibt auch gemischte Wettkämpfe, aber es wird auch getrennt. Also selbst ein Denksport ist da nicht geschlechtsneutral.
Also es gibt ja eine spannende oder lustige Side-Story zum Schach. In Kenia hat ein Mann unter einer Burka bei einem Frauenturnier mitgespielt und schon in den ersten 4 Spielen überlegen gewonnen. Sogar irgendwie dort die nationale Meisterin geschlagen. Und aufgefallen ist, weil er schneller gespielt hat und viel aggressiver als die Frauen. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass auch einfach in der Psychologie im Sport auch die Frauen anders funktionieren als die Männer. Dass man das wirklich so sieht, bis auf sogar Schachspielen, dass dort auch Unterschiede natürlich gegeben sind.
Vielleicht hier noch die Frage, das heisst aber ja jetzt nicht unbedingt, dass die Frauen dümmer sind, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber dass einfach die Denkweise anders funktioniert im Sport, oder wie sie anscheinend ihre Zeug machen, wie viel Zeit sie sich dabei lassen. Das ist mega spannend zu sehen, dass auch das Gehirn anders funktioniert nach Geschlecht und man dann das Resultat so krass sieht, dass es auffällt, schon in 4 Spielen, dass dann ein Mann spielt und nicht eine Frau.
Krass. Es gibt ja noch einen Sport und der hat ein bisschen mehr PS als der Reitsport, nämlich der Motorsport, wo eigentlich im Reglement auch nicht vorgesehen, dass man Frauen und Männer trägt. Aber ich meine, du kennst die besser aus, Formel 1, als ich da jetzt noch keine Frau gesehen, die da mit all denen mitfährt.
Es hat Frauen gegeben, sind aber nicht viele. Und das eine Problem liegt tatsächlich eben auch in der Biologie, weil man sich überlegen, bei diesen Geschwindigkeiten, die G-Kräfte, die auf einem wirken, in einem Rennen, das über 2 Stunden geht, ist das Problem zum Beispiel bei den Frauen die Nackenmuskulatur, die überhaupt können aufzubauen und aufrecht zu erhalten, ist biologisch viel, viel anspruchsvoller als bei den Männern. Andererseits, wenn die Geschwindigkeit etwas langsamer sieht, sieht man, dass die Frauen auch sehr erfolgreich sein können. Zum Beispiel Le Mans, 24-Stunden-Rennen. Dort hat es ein reines Frauenteam, Iron Dames heissen die. Dort ist auch eine Schweizerin sogar dabei. Und die sind letztes Jahr sogar in der Kategorie, wo sie angetreten sind, wo eben gemischte Kategorie ist, sind sie Vierte geworden. Und da sieht man, irgendwo hat es einfach die biologischen Unterschiede, wo du ja wie einen Strich durch die Rechnung machst, wo du sagst, ab dem Niveau kannst du nicht mehr gegeneinander antreten, weil einfach die Chance, überhaupt den Ausgleich rein durch Training zu schaffen, gar nicht möglich ist.
Das ist schon noch krass. Und was ich aber gleich noch lustig finde, ich habe in meinem Umfeld sehr viele Freundinnen, die Fußball spielen. Bei mir löst das mehr traumatische Kindheitserinnerungen aus. Aber du hast ja auch Fußball gespielt. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe lange Fußball gespielt. Es war bei mir sogar mal die Frage, ob man Sportgymi machen soll. Aber die mich schon mal gesehen haben, die wissen, ich bin 1,55 m gross und eine sehr feine Statur. Und ich habe einfach schon gemerkt, auch im Vergleich zu anderen Frauen, was ich für körperliche Nachteile habe. Und wo ich es wieder mal sehr krass gemerkt habe, ich bin vor ein paar Wochen gezwungen worden, an einem Grümpi mitzuspielen. Und erstens hätten wir einen Preis gewonnen für das Team mit den meisten Frauen, weil bei uns ist die Hälfte, sind Frauen gewesen, die in diesem Team mitgespielt haben. Und ich meine, ich bin dem Böllen einfach nur noch nachgesäckelt. Und du merkst einfach, oder? Ein Mann in meinem Alter, auch wenn er sogar unsportlicher als ich ist, der ist 3 Meter voraus in der gleichen Zeit, wie ich nachrenne. Und da merke ich wirklich, du kannst einfach nichts gegen die Biologie machen. Du ziehst als Frau.
Es ist ja jetzt eigentlich noch interessant. Der Frauenfußball ist so in den letzten Jahren und halt jetzt vor allem sehr wieder im Kommen. Man liest viel darüber, man pusht das eigentlich auch ein bisschen von der Öffentlichkeit. Und da hat es uns ja auch ein bisschen Wunder genommen. Woher kommt das eigentlich? Weil mir war es gar nicht so klar gewesen, dass der Frauenfußball eigentlich schon sehr eine lange Geschichte hat. Nämlich Ende 19. Jahrhundert hat es die erste Frauenfußballmannschaft in England gegeben, von der wo ja der Fußball auch kommt. Und 1895 hat es den ersten gegründeten Club gegeben. Und im Ersten Weltkrieg hat der Frauenfußball an Attraktion gewonnen. Weil ja, es hat halt keine Männer gehabt, weil die alle an der Front waren. Und man wollte ja gleich sich irgendwie ablenken mit Sport. Also hat der Frauenfußball ein bisschen an Fahrt gewonnen.
Ich habe ein bisschen nachgeschaut, wie das auch Schweizer Eigenheiten in dieser Fußballgeschichte bei den Frauen. Und ich habe ein Zitat, das war eine Aussage vor 100 Jahren. Und dort hat man gesagt, der Frauensport, der ist unsittlich und schädlich für die weibliche Erscheinung. Die Frau hat fürs Haus und Kind zu sorgen. Der Wettkampf, der gehöre den Männern. Also man hat da ganz ein anderes Bild gehabt. Und andere, so ein funny Side-Fact, Madeleine Boll, das ist eine junge, blonde Dame gsi mit ganz kurzen, blonden Haaren. Und 1965 ist die Walliserin zur ersten lizenzierten Fußballspielerin in der Schweiz geworden. Aber das, weil der Verband gedacht hat, wegen der kurzen Haaren, dass sie ein Mann ist. Und man hat dann den Irrtum korrigiert gehabt.
Ist ja noch eine lustige Geschichte. Und was ich auch noch krass finde, eine Zeit lang konnten Frauen auch Fußball spielen, aber nachher in den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert hat man ihn verboten. Und erst in den 70er Jahren hat die UEFA eigentlich Frauenfußball aufgenommen. Und das ein bisschen aus der Angst, dass sie sich verselbstständigen könnten, weil es eine inoffizielle Frauenweltmeisterschaft gegeben, die von Martini und Rossi, Alkohol, gesponsert ist worden. Man hatte dann ein bisschen Angst gehabt, betreffend Geld. Und was ich noch ein lustiges Zitat herausgesucht habe, nimmt mich Wunder, was du da dazu sagst. Und auch dir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also besser gesagt Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Anthropologe hat 1953, also noch nicht so lange her, gesagt, dass Fußballspiel als Spielform wesentlich eine Demonstration von Männlichkeit sei. Und es sei noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen. Und das Treten ist wohl spezifisch männlich. Ob darum getreten werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich.
Es ist ja fast eine philosophische Aussage.
Ja, schwingt auch vieles mit, wo ich nicht ganz einverstanden bin. Aber so hat man auf jeden Fall den Frauenfußball ganz lange angeschaut. Und heute ist ja das ein bisschen anders.
Etwas, was ich spannend finde, was du angesprochen hast, ist eben die Angst, dass die Frauen sich ja verselbstständigen. Und das ist ja auch ein bisschen eine Geldfrage. Du hast ein bisschen nachgeschaut, was denn die Frauen-EM jetzt in der Schweiz kostet, wer da wie viel Geld springen lassen hat.
Genau. Der Bund hat 15 Millionen gesprochen. Ursprünglich wären es nur 4 Millionen gewesen, aber in der letzten Sommersession hat man den restlichen Beitrag gesprochen. Und nachher gibt es ja verschiedene Austragungsorte. Und ich habe jetzt mal unsere beiden Kantone angeschaut, was die denn so zahlen. Und der Kanton Zürich zahlt 3,5 Millionen aus einem gemeinnützigen Fonds. Der Kanton Bern 5,3 Millionen als Kredit. Und die Stadt Zürich zahlt 18,4 Millionen, das ist ein Gesamtkredit. Und dann die Stadt Bern zahlt 6 Millionen. Da sieht man mal wieder, wer der finanzkräftige Kanton ist.
Wir haben, ja, offensichtlich ist bei uns Geld rum. Und das trotzdem, dass die Frauen-EM anscheinend ein Verlust wird. Und zwar habe ich da ein bisschen nachgeschaut. Das Preisgeld für die 16 Teams, das beträgt 40 Millionen. Und was man aber davon ausgeht, ist, dass man eben bei der UEFA einen Verlust wird haben von 20 bis 25 Millionen. Und dann angesprochen auf das hat man gesagt, es sei eben eine Investition. Und auch wenn man mit der Frauen-EM kein Geld verdienen, ist es eine Investition, weil man eben das Richtige macht. Also der Gedanke, dass man da halt auch nicht um Wirtschaftlichkeit das Turnier austreibt, sondern eben aus ideologischen Gründen, um eben den Frauenfußball zu fördern. Und das bringt uns gerade so ein bisschen zu dieser Frage, die ja auch mit dem zu tun hat, das ist ja die Kälter im Fußball. Und es gibt ja immer wieder die Forderungen, dass Frauen ja sollen gleich viel Geld verdienen wie die Männer im Fußball. Und ich habe da ein paar Zahlen zusammengesammelt. Und zwar gibt es 1300 Profispielerinnen und nur 1% von diesen Profispielerinnen verdient mehr als 8000 Franken im Monat. 76% haben zum Beispiel noch einen anderen Beruf nebendran. Und die Vermutung ist, dass der Fußball, also der Frauenfußball, sich noch nicht hat etablieren können. Und zwar profitiert er nicht so stark vom Männerfußball. Und die Idee dahinter ist zum Beispiel im Tennis, ist es ja gang und gäbe, dass an den Turnier Frauen und Männer gleichzeitig spielen am gleichen Turnier und dadurch ja auch sozusagen von dem gepusht werden. Und das hat man halt bei den Frauen nicht, wie das einzelne Turnier sagen. Wie siehst du das so ein bisschen mit diesen Kältern?
Ich finde es gerade im Sport sehr, sehr schwierig, weil das lebt ja vor allem von Leidenschaft, von dem, dass man den Sport gerne hat und darum unterstützt. Und desto beliebter ein Sport ist, desto mehr verdient man halt. Oder? Also man fragt sich ja manchmal schon ein bisschen, die Spitzensportler, wie rechtfertigst du das? Was die verdienen? Aber grundsätzlich ist das Privatwirtschaft und Angebot und Nachfrage. Ganz einfach, wenn das jemand zahlt, soll doch das jemand zahlen. Aber ich finde, du darfst dort nicht künstlich anfangen, etwas, das weniger beliebt ist oder, sagen wir mal, noch nicht auf dem gleichen Beliebtheitsniveau ist. Man weiss ja nicht, vielleicht sieht das in 10 Jahren ganz anders aus, künstlich versuchen, darauf aufzulöpfen. Was ich noch einen spannenden Ansatz finde, der Sepp Blatter, der ehemalige FIFA-Präsident, hat mal vorgeschlagen, man müsse die Trikots der Frauen weiblicher gestalten, damit man die Mode und die Beauty-Industrie gewinnen kann. Und zuerst habe ich mir so gedacht, schräg. Aber dann habe ich überlegt, hey, ich finde das gar nicht so abwägig, weil du könntest vielleicht neues Potenzial durch das gewinnen. Also vielleicht müsste sich das der Frauenfußball mal überlegen. Oder ist ja logisch, dass du da nicht irgendwie oder klar, nicht irgendwie Minischüpp. Das ist mir logisch für irgendwelche Männer, das ist klar. Aber ich finde so Überlegungen sind vielleicht gar nicht so falsch, um dem auch ein bisschen Attraktivität für neue Branchen, wo ja der Mannensport vielleicht ein bisschen weniger anziehen kann, gewinnen.
Also ich finde das in allem mega guter Gedanke. Wenn ich habe zum Beispiel Frauenliebe angeschaut von Frankreich. Mhm. Und es ist schön. Also wenn ich müsste ein Frankreich-Liebli kaufen, dann würde ich mich für das Frauentrikot entscheiden, weil das spricht mich als Frau an. Es ist wirklich ein schönes Trikot, ein Mode-Accessoire auch, wo ich als Frau gerne sage, das ist mir auch wichtig, ja, dass absolut. Wenn ich so ein Trikot anziehe, dass das gut aussieht. Und dass man so ein Weibliche fördert. Vielleicht nochmal ein Input, gell? Bei der Formel 1 gibt's eine Frauenserie, die F1 Academy. Und zu den grössten Sponsoren gehören Make-up-Firmen. Und es zeigt, was für ein Potenzial daran liegt, wenn man sich wirklich auch darauf einlädt und sagt, hey, wir sind bereit, auch die weiblichen Sachen als Sponsoring, als Design zuzulassen, dass man dort, ja, ein gewisses Publikum drin findet. Ich habe noch etwas anderes, wenn wir so über Gehälter diskutieren. Weil es geht ja darum, für mich um die Frage, auf was soll ja die Bezahlung ausgerichtet sein. Einerseits, das ist ja das, was wir jetzt haben, ist es die Nachfrage, oder? Wie viel Geld kannst du generieren durch den Sport auf eine kommerzielle Art und Weise? Und dann ist halt klar, die Nachfrage nach Männerfußball ist viel grösser, du kannst viel höhere Preise verlangen, dementsprechend auch Gehälter anders. Es gibt aber andere Ansätze, die sagen, es soll um die Leistung gehen, also Zeug an Turnier, dass man gleich gezahlt wird für, also Zeugensprämie dort gleich hoch ist. Oder dass man auch sagt, es geht um Anzahl Stunden, um Training, wie viel Zeit man investiert. Also wirklich klassisch beim Arbeiten, der Stundenlohn, wo man dort hat. Und das finde ich doch eine sehr grundlegende Diskussion, wie soll die Bezahlung funktionieren. Und je nachdem, welcher Richtung du dich anzählen oder angehören, dann hast du natürlich ein anderes Bild von dieser Bezahlung.
Definitiv. Ich glaube einfach, das muss schon auch etwas sein, wo mit den Sponsoren passiert. Weil, also das darf unter keinen Umständen etwas Staatliches werden, dass der Staat plötzlich anfängt, Sportler zu 100% finanzieren. Und dort muss man überlegen, oder was macht Sinn? Und ich denke, die Modelle kann man sicher testen, aber ich finde die Revolution, sage ich mal, ja, Führungs- und Schlusszeichen, das muss sportintern passieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Modell jetzt auch ziemlich lukrativ ist.
Es ist ja so, dass es in anderen Sportarten, zum Beispiel wie Ski und Tennis, dort gibt es schon lange die gleichen Preisgelder. Die Lara Gut-Berami, die gehört zum Beispiel zu den Topverdienern im Weltcup, also verdient auch mehr als ihre männlichen Kollegen zum Teil. Man sieht also, dass es kann funktionieren kann. Und das bringt mich so ein bisschen auf meine nächste These, die ich mit dir diskutieren will. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass es Frauensportarten gibt, die attraktiver sind als andere zum Zuschauen. Ski, Tennis, Leichtathletik. Ich habe das Gefühl, dort ist die Frauenkategorie schon lang etabliert. Es ist keine Diskussion. Das ist spannend und das schauen die Leute auch gerne. Und dementsprechend merkt man das ja auch im Sponsoring oder wie ich jetzt gesagt habe, in den Preisgeldern. Und es ist auch für mich der Eindruck, dass vor allem darum geht, oder man sieht, dass Einzelsportarten bei den Frauen mehr Akzeptanz haben als in den Mannschaftssport.
Das finde ich,
was denkst du so ein bisschen?
Ja, finde ich eine interessante These. Und wenn ich so ein bisschen überlege, oder, was kommt für Sport im Fernsehen bei den Frauen? Das stimmt. Das ist ja Tennis, logisch. Ich meine, das ist auch die Schweiz jeweils stark gewesen, oder? Einerseits Martina Hingis und dann zwei sind der Vorname nicht. Bencic.
Belinda Bencic.
Und ich meine, Velofahren kommt auch noch viel von den Damen, aber das ist auch ein Einzelsport, das stimmt. Und Leichtathletik haben wir eine super Sprinterin, oder? Ja, aber es sind nicht so unbedingt Teamsportarten, weil Volleyball oder so sehe ich jetzt eher selten.
Ja, und die Überlegung dahinter ist auch, dass Einzelsportarten ja oft technischer sind und weniger physisch prägt. Und wenn du wie einen Mannschaftssport hast, dann siehst du die körperlichen Unterschiede viel, viel stärker. Dann das andere bei der Sportart wie Tennis und Ski. Dort hat es sehr früh schon weibliche Stars gegeben. Und was man dann sagt, ist, dass die Vorbilder, die sorgen eben langfristig für Medienpräsenz, für Sponsoring, für Zuschauer, dass das einen mega Einfluss hat auf auch zukünftige Generationen und wie sich der Sport bei den Frauen entwickelt. Dann auch die Berichterstattung, das finde ich einen spannenden Gedanken, dass über Einzelsportarten, wie kann packender und wiedererkennbarer berichtet werden? Also es sind so ein bisschen die grösseren, dramatischen Geschichten, wenn jetzt eben eine Skifahrerin sich mit hundertstel Sekunde zum Sieg kommt und es ist ein Krimi gewesen, dass das einfacher zu erzählen ist und mehr packt als eben dann so die Mannschaftssportgeschichten, wo man das eben nicht so gut kann erzählen. Das finde ich einen spannenden Gedanke in dem.
Das stimmt. Was mir jetzt aber noch in den Sinn kommt, eigentlich sind doch die Sportarten, auch die, die ich meine, bei den Leuten sehr populär sind, ich meine, Skifahren, das schauen wir doch alle irgendwie. Oder auch Tennis. Ich meine, auch Volleyball bei den Männern habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass das kommt oder geschaut. Oder zum Beispiel auch der Reitsport, das ist jetzt etwas, was sehr nischenhaft geguckt wird. Oder ich wüsste jetzt nicht jemanden, der nicht ein bisschen rossaffin ist, der das schaut. Das ist ja nicht spannend, wenn du nicht ein bisschen draus kommst. Aber ich meine, Skifahren, das kannst du schauen, selbst wenn du nicht rauskommst, oder? Ob es auch ein bisschen mit dem zu tun hat, wie greifbar vielleicht der Sport ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Mir ist vor allem aufgefallen, es sind für mich glamouröse Sportarten mit sehr viel Prestige verbunden. Skifahren ist so ein prestigeträchtiger, historischer Sport, der auch für uns so viel Wert hat in unserer Kultur. Auch Tennis. Ich meine, wenn du an Wimbledon denkst, ich meine, das ist so elegant und klassisch und mit Anmut verbunden. Oder auch Leichtathletik, oder? Das ist, es sind für mich irgendwo ein bisschen so glamouröse Sport, während bei dem Mannschaftssport natürlich auch schnell das Klischee kommt, dass das überhaupt nicht, sagen wir es böse, sexy oder attraktiv ist, sondern dass das sehr männlich zum Ausdruck kommt. Und ich kann mir das vorstellen, dass das für Frauen auch einfacher ist, sich in diesen Sportarten durchzusetzen, die mit dem Prestige und mit dem Ansehen von dieser Sportart verbunden sind.
Ja, stimmt dir zwar bei den glamourösen Sportarten einfach nicht ganz zu, weil dann müsst ihr ja fechten oder auch segeln oder eben das Reiten. Oder, also ja, kann glamourös sein, muss nicht. Auch ein bisschen dazugehören, hast du nicht das Gefühl?
Aber ich habe gerade das Gefühl, dass ist jetzt mein Eindruck, dass man bei Fechten oder auch bei Reiten weniger Mühe hat, Frauen als gleichgestellte Athletinnen anzusehen, als jetzt bei dem Mannschaftssport, fair. Sondern dass sie dort sehr akzeptiert sind. Dass eben, beim Reiten ist ja das beste Beispiel die Sportart, wo Männer und Frauen zusammen antreten. Dass dort das eben auch etwas mit unserem kulturellen Verständnis, wie wir gerne Frauen würden wollen sehen, zu tun hat.
Definitiv. Ja. Es sind vielleicht nicht immer die populärsten Sportarten, aber sie sind die Frauen gleichgestellt sind. Ja, bin ich mit dir einverstanden. Was wir haben ja schon ein bisschen angetönt, oder? Die Rolle des Feminismus hat da, finde ich, ganz eine negative, grosse Rolle gespielt. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, in Amerika hat man ja auch Transfrauen zugelassen im Sport. Also zum Beispiel im Schwimmen hat es ja Lia Thompson, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, hat man ja zugelassen bei den Frauen und die hat wirklich, die ist so viel schneller gewesen als eine biologische Frau, dass es vielen Frauen auch abgelöscht hat im Sport. Und das ist ja jetzt, seit Donald Trump an der Regierung ist, hat sich das sehr geleitet. Er hat das so verboten, dass Transfrauen dürfen zugelassen werden bei Frauensport. Und das finde ich schon noch interessant, auch jetzt die Reaktionen der Feministinnen auf das Trainingsspiel.
Es ist für mich ein Lehrbeispiel. Es ist so schön, das kannst du dir eigentlich selber gar nicht ausdenken. Weil plötzlich haben wir auch jetzt wegen dem Trainingsspiel ja eine Welle von Feminismus erlebt, oder? Plötzlich setzt man sich ein für die Frauen und die können ja gar nichts dafür. Es ist Biologie und alles andere wäre ja ganz schlimm, wenn man das würde sagen. Aber wenn es dann eben in der Vergangenheit darum gegangen ist, dass Männer, die sich als Frauen identifizieren, bei den Frauen mitspielen, dort ist es dann um Inklusion gegangen und jeder, der das nicht will, ist ein Transphob. Jegliche biologischen Vorteile, die werden sowieso ausblendet. Und jetzt plötzlich, wenn es um die Frauen-EM geht und um das Testspiel, sieht man, dass Jugendliche massiv körperlich überlegen sind. Und das ist für mich so ein bisschen die Frage jetzt, haben auch linke Frauen jetzt so ein bisschen die Einsicht, dass man den Frauensport muss eben von Männern schützen, weil einfach die biologischen Voraussetzungen andere sind? Ich hoffe's.
Ja, es ist doch irgendwie logisch. Und was mich eben genervt hat, oder rein aus linker, feministischer Sicht, wenn du Transfrauen fast anfangen zulassen beim Frauensport, hast du wieder ursprüngliche Männer, die die Frauen dominieren. Also wenn du es aus ihrer Sicht mal anschaust.
Ich sage immer so, das ist der beste Trick, den das Patriarchat je ausgepackt hat. Und zwar, wie kann man Frauen Medaillen klauen? Ja, voll, wir reden den Frauen ein, dass Männer, die sich als Frauen fühlen, auch Frauen sind und das völlig okay ist, wenn man gegen die verliert, weil es ist ganz normaler Wettbewerb. Und ich muss sagen, vielleicht sind wir so weit und hat das jetzt auch eingesehen, dass das eben doch nicht fair ist. Man muss den Frauensport schützen. Aber ich würde sagen, Steffi, kommen wir zum Schluss. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du ein Spiel schauen am Fernsehen oder im Stadion? Und was erwartest du so ein bisschen von dieser Frauen-EM?
Also ins Stadion gehe ich nicht. Aber wieso? Weil ich bin einfach nicht so fussballaffin, muss ich ehrlich sagen. Oder mit Kollegen zusammen schaue ich das gern. Aber es ist nicht meine grösste Leidenschaft. Vielleicht werde ich mal ein Spiel am Fernsehen schauen, weil es mich wirklich Wunder nimmt, weil ich habe ehrlicherweise noch nie Frauenfußball geschaut und nicht aus Absicht, hat sich einfach nicht ergeben. Was ich mir ein bisschen erwarte? Gute Frage. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, dass der Frauenfußball eine Chance hat, populärer zu werden. Warum? Weil der Männerfußball halt schon auch sehr kommerzialisiert worden ist und sicher auch ein bisschen korrumpiert. Ich meine, dass in Katar so hätte so ein grosses Fußballspiel stattfinden können. Ja, habe ich dann ein bisschen fragwürdig gefunden, gerade unter diesen Umständen. Und es geht inzwischen auch um viel anderes als um einen Sport. Und ich glaube, was bei den Frauen noch nicht so ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eine nette Alternative ist für all die, die wirklich einfach Sport wollen. Könnte ich mir vorstellen. Ich denke, es braucht sicher Anpassung und das wird sich jetzt so zeigen. Ich glaube, die EM kann eine Vorreiterrolle sein. Wie muss man den Frauenfußball anpassen, dass es auch spannend ist für Zuschauerinnen? Oder? Es geht ja ein bisschen um das. Man will das können etablieren, dass die Leute Freude an dem haben. Und das wird sich jetzt zeigen, wie das wird rauskommen. Also ich bin da sehr offen, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, nicht all in. Und du?
Du weißt ja, ich bin Fan von jeglicher Veranstaltung, wenn ich um 2 am Nachmittag kann ein Bier trinken und rauchen. Von dem her, ich lasse mich darauf ein. Wenn das eine gute Unterhaltung ist, dann kann ich sicher ein Spiel schauen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und das andere, was du gesagt hast, was ist zu erwarten, finde das einen sehr guten Punkt. Ich glaube, es ist eine Chance für die Schweiz, ein guter Gastgeber zu sein. Genau. Und daran erinnern, dass der Fußball verdammt noch einmal nach Europa gehört und nicht nach Katar und Saudi-Arabien. Weil dazu gehört einfach Geselligkeit. Es gehört, dass man miteinander ist. Es gehört, dass man ein kaltes Bier dazu trinken kann. Und einfach kann einen Match schauen kann, ohne irgendwie Angst haben, noch politisch da verfolgt zu werden. Darum vielleicht auch die Chance daran zu erinnern, macht doch wieder Sinn, dass man den Fußball wieder so macht, wie bei den Leuten, die ihn wirklich lieben und nicht künstliche Länder, die nicht prädestiniert sind zum Fußball spielen, mit den irgendwelchen Fake-Fans, die man in Katar hat, wo ich Inder gesehen, wo plötzlich in gruppenweise irgendwie einen Fanmarsch für die deutsche Nationalmannschaft machen. Das hat eine Lächerlichkeit angenommen, die jetzt kann der Frauenfußball aus meiner Sicht punkten und zeigen, hey, mal, das ist etwas Lässiges, wo man kann schauen kann, miteinander sein und so sollte Fußball eigentlich sein. Das ist meine Erwartung.
Und ich glaube, das ist ein gutes Schlussfazit. Wir sind gespannt, was sich daraus wird ergeben. Und ich lade mich jetzt selber ein, aber mit dir würde ich jetzt noch so ein Spiel schauen. Und uns nimmt jetzt natürlich Wunder, was haltet ihr eigentlich von der Frauen-EM? Geht ihr schauen? Lasst es uns wissen und wir sind nächsten Dienstag am 6 Uhr am Morgen wieder mit einer neuen Folge für euch parat.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.